herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg. Dieses Mal zum Thema Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Kinder wachsen heute ganz selbstverständlich mit Tablets, Smartphone und Co. auf und sind uns Erwachsenen, zumindest was das technische Verständnis betrifft, häufig ein Stück voraus. Aber der Umgang mit Medien will gelernt sein, auch wenn es darum geht, sich Informationen über die eigene Gesundheit zu beschaffen. Denn viele Menschen suchen sich Informationen zu Gesundheitsthemen bei Dr. Google und das gilt nicht nur für die junge Generation. In unserer letzten Folge haben wir über Gesundheitskompetenz bei Erwachsenen und medizinischen Fachkräften gesprochen und heute möchten wir uns darüber austauschen, was Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen bedeutet, warum diese Kompetenz wichtig ist und wie man Kinder bei diesem Thema unterstützen kann. Über diese und andere Fragen möchte ich heute mit unseren Gästen sprechen, mit Dr. Claudia Bauer-Kemeny, der Leiterin der Abteilung für Prävention und Tabakentwöhnung an der Thoraxklinik Heidelberg, mit Dr. Isabel Brandhorst von der Uniklinik Tübingen, die unter anderem Expertin zur Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche ist, und Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzendem der AOK Baden-Württemberg, sowie Gordana Marsic, die ebenfalls im Vorstand der AOK Baden-Württemberg ist. Mein Name ist Anja Segschneider und ich sage herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge.
Hallo!
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo in die Runde.
Frau Brandhorst, ich fange einfach mal mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage an und zwar: Was versteht man dann überhaupt unter Gesundheitskompetenz?
Dann versuche ich das auch ganz einfach zu beantworten. Unter Gesundheitskompetenz versteht man das Finden, Verstehen, Bewerten und Umsetzen von Gesundheitsinformationen.
Und aus Ihrer klinischen Praxiserfahrung, wie steht es denn so um die Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, aus der klinischen Erfahrung im kinder- und jugendpsychiatrischen Setting würde ich sagen, dass wir die Vorteile, aber auch die Nachteile von Gesundheitsinformationen im Internet oder vor allem auch von Social-Media-Angeboten erleben, wahrnehmen. Also es gibt ja durchaus soziale Unterstützung, die bei der Krankheitsbewältigung helfen kann, aber es gibt auch Falschinformationen, die dann zu falschen Behandlungsversuchen führen kann oder zu anderen krankheitsfördernden Maßnahmen, die sich dann eher ungünstig auswirken.
Würden Sie sagen, also die Informationsfindung ist quasi das größte Problem oder gibt es noch andere Faktoren, wo Sie sagen, da mangelt es irgendwie besonders?
Also das Informationen finden ist, glaube ich, eher sogar das kleinere Problem. Besonders in Social-Media-Angeboten wird man ja mit Gesundheitsinformationen konfrontiert, auch ohne explizit danach zu suchen. Also man wird mit einer Masse von Gesundheitsinformationen ungefragt konfrontiert. Aber diese dann richtig einzuordnen, die auch kritisch zu bewerten und sich davon auch zu distanzieren, das ist eher ein Problem, das wir wahrnehmen.
Ist denn die Gesundheitskompetenz, wie würden Sie das einschätzen, bei Kindern und Jugendlichen besser, gleich oder schlechter als bei Erwachsenen?
Da würde ich jetzt eher mit wissenschaftlichen Zahlen antworten, weil ich ja nicht die Erwachsenen behandle, sondern nur die Kinder und Jugendliche als in der klinischen Praxis erlebe. Abgesehen von den Eltern natürlich. Also wenn man den wissenschaftlichen Zahlen folgt, dann sagen ungefähr 60% der Erwachsenen, dass sie ihre Gesundheitskompetenz eher als schlecht einordnen. Die Zahlen waren vor Corona im Übrigen etwas besser. Und ein Drittel der Jugendlichen behauptet von sich, dass sie Schwierigkeiten haben, die richtigen Informationen zum Thema Gesundheit im Internet zu finden und deren Qualität zu bewerten. Also in beiden Gruppen ist noch Luft nach oben. Das kann man festhalten.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen gleich, Herr Bauernfeind, welche Rolle spielt denn Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen? Warum ist gerade dieses Thema wichtig und wo gibt es da vielleicht Probleme?
Wenn wir davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche ja tatsächlich noch seltener mit Krankheit betroffen sind als viele Erwachsene, geht es natürlich auch darum, besser einschätzen zu können, was denn ihr eigenes Verhalten für zukünftige Erkrankungssituationen bzw. für ihre Gesunderhaltung beitragen. Das ist vielleicht nochmal eine andere erweiterte Dimension von Gesundheitskompetenz, also auch das Bewusstsein zu haben, was tue ich mit meinem Verhalten für meine Gesundheit oder auch gegen meine Gesundheit. Und wenn wir uns die Situation in Deutschland angucken, dann müssen wir einfach feststellen, dass die Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei Krebs in Deutschland deutlich höher ist als anderswo im OECD-Vergleich. Dass wir nach wie vor 4 von 10 Todesfällen in Deutschland, das sind Daten aus dem Jahr 2019, also auch vor Corona, aus verhaltensbedingten Risikofaktoren herrühren. Und diese Risikofaktoren richtig einschätzen zu können, das ist für Kinder und Jugendliche, glaube ich, bewusst gerade von Anfang an wichtig, weil sie ja in der Kindheit, in der Jugend vor allen Dingen auch nochmal, auch in dem Veränderungsprozess, in der Pubertät und so weiter, ja auch gerade in ihrem Verhalten, in den Verhaltensmustern, die sie sich dort aneignen, häufig für ihr ganzes Leben geprägt sind. Vor allen Dingen deswegen ist es wichtig, dass sie dort richtig einschätzen können und auch erfahren können, wie sind denn die Zusammenhänge, sich da auch schlau machen können, weil, das ist vielleicht auch mal nochmal eine Besonderheit, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, ja tatsächlich auch eine Ausprägung davon sind, dass die Vorbildfunktion der Erwachsenen nicht immer hilft an der Stelle, sondern dass man sich auch selbst da noch weiterbringen muss, entweder selbst oder eben auch durch Unterstützung mit entsprechenden Angeboten, zum Beispiel von Krankenkassen.
Frau Masic, Herr Bauernfeind hatte jetzt schon das Stichwort gegeben, dass es Auswirkungen für das gesamte spätere Leben gibt. Was ist denn sinnvoll, schon in frühem Alter zu lernen?
Ich glaube, es ist mit Sicherheit eine Vielzahl von Kompetenzen, die im Bereich Gesundheit entwickelt werden sollte oder auch eben nahegebracht werden sollte, um auch so ein gesundes und ausgewogenes Leben führen zu können. Und ich glaube, zentrale Kompetenzen sind auf jeden Fall Ernährung, Bewegung, ja, die Hygiene, Prävention, mentale Gesundheit und natürlich auch Medienkonsum. Und wenn wir jetzt so auf den Bereich Ernährung auch schauen, ist es halt unheimlich wichtig, dass man halt auch so die Grundlagen der gesunden Ernährung kennenlernt. Sei es jetzt in egal welchen Settings, sei es in der Familie gemeinsam zu kochen, Mahlzeiten zubereiten zu können, aber auch vielleicht so Nährwertangaben zu verstehen. Was ist gesund und was ist ungesund? Ich glaube, das ist ja auch so ein Kern. Und bei der Bewegung ist natürlich auch wichtig, das eine ist, Vorbilder zu sehen. Und zu wissen, Bewegung tut gut, auf was zahlt Bewegung ein und ja, wieso es auch gut ist, sich zu bewegen und vielleicht mal mit dem Fahrrad zu gehen, zu laufen und eben nicht das Auto zu nehmen. Und man sieht es ja im Alltag tatsächlich, dass wenn dann Kinder selbst eine kurze Strecke in die Schule gefahren werden, dass es eben vielleicht manchmal das Verständnis gar nicht da ist. Da ist es unheimlich wichtig, einfach wirklich diese Kompetenzen von Grund auf früh zu lernen, auf was einzahlt. Und wenn man natürlich jetzt auch auf mentale Gesundheit geht, was unheimlich wichtig ist, finde ich auch für Kinder und Jugendliche, wirklich zu sagen, diese emotionale, soziale Kompetenzen, die auszubauen und zu wissen, wie gehe ich mit Stress um? Also was bedeutet das, wenn ich mich hier nicht auskenne und nicht damit umgehen kann, dass es Auswirkungen hat auf meine Gesundheit?
Frau Bauer-Kemeny, welche Faktoren spielen denn eine Rolle, wie hoch die Gesundheitskompetenz bei jungen Leuten gerade ist? Und welche Bevölkerungssozialgruppen haben es denn vielleicht besonders schwer, Gesundheitskompetenz zu erwerben?
Also ich glaube, ich fange jetzt mal mit der zweiten Frage an. Gerade Kinder und Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau und niedrigem sozioökonomischen Status, die tun sich am schwersten, wirklich sich Gesundheitskompetenzen anzueignen. Zum einen sind es die notwendigen Lese-, die Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten, die hier oft nicht vorhanden sind. Und deswegen können die Informationen einfach nicht verstehen. Die tun sich schwer, sie zu bewerten und dann auch wirklich anzuwenden. Und häufig kann man natürlich gerade auch bei Menschen mit Migrationshintergrund das Problem der kulturellen und der sprachlichen Barrieren. Und generell glaube ich aber, es ist ganz, ganz wichtig, wie und ob diese Gesundheitsinformationen bei den jungen Menschen ankommen, damit man sie dann auch wirklich dort abholen kann, wo sie jetzt gerade stehen. Also das heißt, sind die Gesundheitsinformationen so einfach formuliert, dass sie wirklich alle Bevölkerungsgruppen verstehen? Sind die relevanten Informationen und Angebote auch wirklich leicht zugänglich? Erfolgt auch die Kommunikation offen und wertfrei, also eine Begegnung auf Augenhöhe, damit sich die Jugendlichen auch wirklich oder die Kinder und Jugendlichen auch wirklich abgeholt fühlen und nicht so dieser erhobene Zeigefinger, du musst aber, weil das bringt schon mal gar nichts. Und ja, und dann, was vorhin Frau Brandras auch schon gesagt hat, glaube ich, ist es eben ganz wichtig, dass die Jugendlichen lernen zu unterscheiden, was ist sozusagen echt, welcher Quelle kann ich vertrauen und was sind Fake News, weil da gibt es ja einfach genügend, die im Umlauf sind.
Jetzt hatten wir das Thema Mediennutzung schon mehrfach, was, glaube ich, insgesamt ein relativ wichtiges Thema ist beim Erwerben von Informationen, insbesondere auch im Bereich Gesundheit. Frau Dr. Brandhorst, Sie forschen unter anderem ja zum Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Inwiefern spielt denn gerade das Internet und vielleicht auch besonders soziale Medien eine Rolle bei der Gesundheitskompetenz von jungen Leuten und welche positiven und negativen Auswirkungen gibt es da vielleicht gerade bei neuen Medien?
Also das Internet und Social Media ist ganz klar die Informationsquelle, im Übrigen nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Also es schlägt heute kaum noch jemand ein Lexikon auf, um die Definition von irgendeiner Erkrankung oder irgendeinem Symptom zu bekommen und das einzuordnen. Also von dem her ist die, kann man es eher als digitale Gesundheitskompetenz bezeichnen, was die jungen Leute oder was wir alle vielleicht brauchen. Aber es gibt viele positive Aspekte auch von Social Media und von Internet, die Sie auch gerade angesprochen haben, also zum Beispiel eben die sofortige Verfügbarkeit von Informationen. Wenn ich irgendein Problem habe, dann muss ich nicht erst in eine Bibliothek gehen, sondern ich habe Smartphone dabei und kann sofort Rat bekommen und sofortige Information kann unter Umständen wirklich auch entscheidend sein für einen weiteren Verlauf von der Problematik. Dann kann ich maßgeschneiderte Informationen bekommen durch die Algorithmen, die natürlich auch in der Kritik stehen, weil man sich irgendwann mal in einer Filterblase befindet, aber ich bekomme auch Informationen empfohlen und angeboten, die zu Suchwörtern passen, die ich schon mal genutzt habe. Und dadurch erweitert sich ja vielleicht auch mein Wissen, ohne dass ich dafür erstmal einen Suchbegriff eingeben muss. Ich kann interagieren und muss nicht nur passiv konsumieren. Ich kann auch meine eigenen Erfahrungen posten. Ich kann mir soziale Unterstützung holen von Gleichgesinnten. Und gerade die Erfahrungen anderer Jugendlicher sind ja für Jugendliche ganz besonders wichtig. Dann kann es, das Internet bietet den Nachteilsausgleich, gerade auch zum Beispiel für körperlich beeinträchtigte Menschen. Ich habe eine gewisse Anonymität im Internet und kann mich mit Themen beschäftigen, wo es mir sonst vielleicht schwerfallen würde, mich gegenüber jemandem zu äußern, sei es sexuelle Themen, sei es, ich weiß nicht, Inkontinenz oder auch psychische Erkrankungen, die ja nach wie vor sehr stigmatisiert sind. Und dann natürlich noch die digitalen Gesundheitsanwendungen auf Rezept, das heißt digitale Möglichkeiten, die Gesundheit dann auch wirklich zu verbessern. Also das sind so die positiven Aspekte. Die schwierigen Aspekte oder die negativen sind tatsächlich natürlich die Falschinformationen. Im Internet kann ja jeder alles posten. Es wird meistens nicht redaktionell überprüft. Dann auch die Werbung, was super schwierig ist für die Kinder und Jugendlichen einzuordnen, zum Beispiel auch die Influencer-Werbung ganz speziell, wo man dann nicht mehr weiß, macht er jetzt Werbung für ein gewisses Produkt, weil es ihm wirklich geholfen hat bei Gesundheitsfragen oder weil die Person dafür bezahlt wird. Schlankheitsideale und Körperbild, vorhin auch, als Sie, Frau Masic, gesagt haben, das Thema Bewegung fördern. Wir haben ja viel Social-Media-Inhalt unter dem Hashtag Fitspiration, aber in der Forschung zeigt sich, dass da tatsächlich auch das Körperbild von den Jugendlichen beeinträchtigt werden kann, was wiederum in schlechter Stimmung und depressiven Tendenzen münden kann, wenn diese Fitspiration-Inhalte einfach mit diesen perfekten, gestählerten Körpern präsentiert werden. Also wir brauchen ganz normale Menschen mit ganz normalen Körpern, die andere zu Bewegung motivieren und nicht diese perfekt erscheinenden Körpern sozusagen. Ja, und vielleicht noch zum Schluss, bevor ich zu lang quatsch, Verschwörungstheorien, Filterblasen, die Liste könnte man lange erweitern.
Woher weiß ich denn, welche Informationen zuverlässig sind? Wir hatten uns da vorab schon mal drüber unterhalten, auch, dass es ja tatsächlich auch wirklich viele echte, zum Beispiel Ärzte oder auch Psychologen im Internet gibt, die auch Informationen bereitstellen und tatsächlich auch teilweise hochqualitativ. Aber wie erkenne ich denn, dass wirklich diese Informationen gut und zuverlässig sind?
Ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, da gibt es so eine Ampel, grün, orange, rot, wo jede Information mit markiert ist. Das gibt es leider nicht. Es ist sehr schwer, auch für viele Erwachsene sehr schwer, Informationen aus dem Internet einzuordnen. Und im Übrigen, nicht jeder Psychologe oder Arzt und nicht jeder, der einen Doktortitel hat, pachtet die Wahrheit. Also auch das, was vermeintlich Professionelle vermitteln, muss aus meiner Sicht hinterfragt werden. Das heißt, alle sollten prüfen, wer ist denn eigentlich der Verfasser? Was hat der für Interessen vielleicht auch hinter der Information? Gibt es ein Impressum, einen Kontakt? Welchen Hintergrund hat der Autor oder die Autorin? Ist es eher eine Privatperson? Ist es eine öffentliche Einrichtung? Wie sieht die URL aus beispielsweise? Gibt es Quellenangaben? Gibt es weiterführende Links? Wird der Inhalt eher objektiv dargestellt oder handelt es sich hier um eine ganz persönliche Meinung, die nur in eine Richtung geht? Wie aktuell ist der Beitrag? Das sind so Dinge, die man, also Fragen, die man sich stellen kann. Und was aber auch noch wichtig ist, ist, dass man zusätzliche Quellen sucht. Und zwar nicht nur im Internet. Also, dass man vielleicht auch mit Eltern, mit Freunden oder auch mit medizinischem Fachpersonal in Kontakt tritt und fragt so, hey, das habe ich dazu gefunden. Was denkst du? Ich bin mir hier nicht sicher. Wie ist das einzuordnen?
Herr Bauernfeind, wir haben jetzt gehört, was man machen könnte im Bereich Medien, Informationen finden, um die Gesundheitskompetenz zu fördern. Aber darüber hinaus allgemein, wie könnte man oder sollte man denn die Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern?
Ich möchte ganz gerne das aufgreifen, was Frau Brandhorst gerade gesagt hat. Und zwar dieses Thema auch mal eben mit medizinischem Fachpersonal in den Dialog treten, wenn man bestimmte Informationen auch verifizieren möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, wo Gesundheitskompetenz auch gefördert werden kann. Das ist bei Kontakten mit dem Gesundheitswesen, dass dort auch immer aufklärend versorgt wird, dass man die Menschen mit abholt und auch versucht, ihre Gesundheitskompetenz zu verbessern, sei es bei der Impfberatung auch nochmal aufzuklären, was ist da wichtig, was ist zu beachten. Wenn es ein Thema, das ja zunehmende Rolle spielt, ist, wie kriegen wir eigentlich mit dem Klimawandel eine gute medizinische Versorgung organisiert? Das trifft jetzt Kinder und Jugendliche oft noch nicht so sehr, aber eben auch zunehmend. Wir haben immer mehr übergewichtige Kinder, auch Kinder, die Medikamente nehmen müssen. Das gewinnt eine hohe Relevanz und da eben auch in der Begleitung, in der Beratung durch den Arzt und durch das medizinische Fachpersonal auch darauf hinzuwirken, worauf die Menschen eben achten können. Ein zweiter wichtiger Punkt ist dann natürlich, wir hatten gerade das Internet, wenn ich mal von Setting sprechen darf, im Bereich der Prävention, wichtiger Ansatzpunkt, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, sei es in der Schule, sei es in der Kita. Da müssen wir eben auch dran arbeiten, dort Gesundheitskompetenz und eben nicht nur in den Dimensionen Ernährung, Bewegung und auch Achten auf die eigene seelische Gesundheit zu stärken, sondern wir müssen sie auch immer mehr darin unterstützen, eben mit Gesundheitsinformationen in einer geeigneten Art und Weise umzugehen. Es gibt häufig die Forderung nach einem Unterrichtsfach Gesundheit. Ich vertrete da eher die Auffassung, dass man viel stärker darauf achten sollte, in quasi die Sprach-, Rechen-, Fremdsprachvermittlung an den Themen entlang zu machen, die uns im Alltag begleiten. Und da spielt Gesundheitskompetenz ein riesiges Feld, wie man sich dort verbessern kann. Also da wäre ein wichtiger Ansatz, aber eben auch in den Bereichen, wo man den Kindern sonst begegnen kann. Das Thema Social Media kommt häufig zu kurz in diesen Formaten, weil dort quasi auch die Überflutung an Informationen, Frau Brandhorst hat es gerade auch dargestellt. Wir kriegen, also meine eigene Einschätzung ist, dass mehr als 50% dessen, was man da bekommt, Falschinformation ist. Und das gut zu sortieren,
Frau Brandhorst nickt gerade für unsere
und
Zuhörer.
das ist die Gefahr an der Sache. Auf der einen Seite diese wertvolle Quelle zu sehen und zu wissen, wie man dort gezielt geeignete Informationen finden kann und sie auch gezielt und bewusst trennt von dem vielen, was dort an Fake News da ist, an Verschwörungsthemen und so weiter. Ich fand übrigens den Hinweis ganz spannend, Impressum. Ich gucke inzwischen auf fast jeder Seite, wo ich irgendwas recherchiere, auf das Impressum Und wenn ich irgendwie rauskriegen kann, versuche ich zu filtern, wo kommt denn das Geld her, mit dem quasi dieser Inhalt produziert wird. Das sind häufig Indikatoren dafür, dass man einer Quelle eher vertrauen kann, als dass man ihr vielleicht dann doch nicht vertrauen sollte.
Erfordert wahrscheinlich natürlich aber auch echt ein hohes Wissen schon, jetzt gerade von bei Kindern und Jugendlichen. Sie haben ja absolut recht, Sie haben es ja jetzt auch beide gesagt. Und ich denke, das ist ja allgemein ein Rat, den man gibt. Und ich denke mir dann ganz oft, gerade bei Kindern und Jugendlichen erwartet man natürlich dann wahrscheinlich auch relativ viel Wissen schon darüber, welche Institutionen wozu gehören, oder? Vielleicht gerne auch an alle. Ich find's schwierig.
Aber die AOK zum Beispiel, würde ich mal behaupten, kennt jeder. Und das wäre dann auch so eine Quelle, wo, also ich fände es zum Beispiel toll, wenn viel mehr Jugendliche den Kanal der AOK als Grundlage für Informationen zu Ernährung oder Bewegung nutzen würden, als die ganzen, also viele private Influencer, die ja, einfach auch ein finanzielles Interesse haben hinter den Dingen, die sie dort posten. Und Herr Bauernfeind, ich wollte noch kurz, weil es mir vorhin eingefallen ist, noch eine Studie zitieren, wo Medizinerinnen und Mediziner YouTube-Videos geratet haben hinsichtlich ihrer krankheitsfördernden Tendenz im Kontext der Essstörung. Und da war es tatsächlich so, dass 30% der Videos krankheitsfördernde Inhalte hatten. Also da geht es nicht mal nur um Fake News, sondern die Videos haben Essstörungen eher als Mode, als Quelle von Schönheit, als Methode zur Entwicklung und Aufrichtung von einer Magersucht oder von Schlankheitsidealen propagiert. Und das, finde ich, macht das Ganze noch mal dramatischer, dass wir nicht nur Falschinformationen haben, sondern Informationen, die wirklich einen krankheitsfördernden Effekt haben.
Wenn wir jetzt schon gerade erwähnt haben, okay, es ist sinnvoll, sich an Kanäle zu halten, die man einfach kennt, also zum Beispiel Krankenkassen. Was für Angebote gibt es denn gerade bei der AOK Baden-Württemberg? Sie haben ja, glaube ich, auch das Präventionstheater Ed und ich, das an Schulen gezeigt wird, Frau Masic.
Genau. Vielleicht da noch einzusteigen. Ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass Kanäle genutzt werden, wie zum Beispiel die AOK Baden-Württemberg. Da müssen wir uns noch viel stärker machen, um jetzt in der Sprache zu bleiben, auch cool zu sein. Ich glaube, Frau Dr. Brandhorst, Sie haben es gesagt, Influencer erreichen halt einfach millionenfach die Jugendlichen und nutzen, wie gesagt, das hatten Sie schon ausgeführt, einfach Produkte vielleicht von irgendjemand, der total Trend ist, ja, oder gerade so ein Hype um irgendeine Person ist, und dann werden halt irgendwelche Drinks promoted, und das finden dann Jugendliche cool und nutzen es. Ob die gesund oder ungesund sind, ist dann eben zweitrangig. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo wir uns viele Gedanken machen. Wie können wir es schaffen, tatsächlich eine gute Plattform zu bieten, in vielen Settings aktiv zu sein, dass das Vertrauen in uns als Gesundheitskasse da ist. Und wir versuchen uns breit aufzustellen, haben zum Beispiel mit Ed und ich ein Theaterstück, das wir mit unterstützen, wo es tatsächlich so um die Medienkompetenz geht. Also inhaltlich ist es so, dass ein junges Mädchen ein Tablet bekommt, und also es soll so auch, ich sage jetzt mal, mit Interesse wecken, so wie geht es jetzt damit um, und da kommen verschiedene Herausforderungen, ich will gar nicht viel dazu erzählen, aber wenn man sich das Theaterstück mal anschaut, ist es unheimlich interessant, wie geht ein 8-jähriges Mädchen, das ein Tablet geschenkt bekommt, denn damit um, also sie nennt es liebevoll Ed, das ist so der Inhalt, und dann will das Tablet eigentlich, dass sie regelmäßig reinguckt, sonst wird eben ihr Freund Ed da jetzt auch stinkig und regt sich auf und nutzt mich doch. Und es geht tatsächlich darum zu sagen, liebe Eltern, aber auch liebe Kinder, ja, ihr müsst einen gesunden Umgang auch mit den Medien, mit den Inhalten finden. Also dieses kindergerecht. Und deshalb finde ich das Programm unheimlich schön, auch vor allem für die Grundschulen, weil eben immer, ich hoffe, das ist jetzt so, aber immer, wenn ich jetzt lese und ich merke es auch, die Kinder werden immer jünger, je früher sie eben mit dem Internet auch in Verbindung kommen und meistens eben nicht gesichert, nicht kindergerecht. Und daher finde ich das tatsächlich unheimlich wichtig. Wir schauen aber auch, dass wir verschiedene Settings erreichen. Das heißt, dass wir niederschwellige Angebote machen, so viel wie möglich über Gesundheit eben sprechen, Kompetenzen eben auch fördern. Und wir haben allein, wenn man jetzt schon auch startet mit dem AOK Familienglück Plus, begleiten wir Schwangere oder Frauen, die schwanger werden möchten oder auch eben Paare, indem wir sagen, da steigern wir Gesundheitskompetenz schon in dem Bild hier, ich möchte schwanger werden oder ich bin schwanger und auf was zahlt was ein und begleiten hier auch dann überwiegend halt auch die Mütter dann oder werdenden Mütter. Wir haben Jolinchen, Kids, wir haben Science Kids, wo in verschiedenen wirklich Settings versuchen Menschen zu erreichen, um hier auch dieses Präventive eben zu vermitteln, also was zahlt wirklich präventiv auf meine Gesundheit ein, um eben die langen, gesunden Lebensjahre zu erhalten. Aber wir sind auch in Bereichen wie in der Pflege, mit Prävention in der Pflege unterwegs, wo wir sagen, wo können wir immer noch das Thema Gesundheit für die pflegenden Personen, aber auch für die betroffenen Personen auch noch weiter ausbauen. Und ich glaube, so Lebensweltenansätze eignen sich halt einfach unheimlich wichtig, wenn es in verschiedenen Settings nicht funktioniert, wie zum Beispiel zu Hause. Einfach zu sagen, jeder hat die gleiche Chance, an dem Thema Gesundheit zu arbeiten, sich zu entwickeln, weil wir tatsächlich auch der Überzeugung sind, je früher die Kompetenzen aufgebaut werden, desto eher habe ich die Möglichkeit, ein gesunder Erwachsener zu werden und gesünder eben dann auch zu leben.
Ich gebe die Frage mal gleich weiter an Frau Dr. Bauer-Kemeny, weil wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, dass es ein ganz großes Thema auch gerade Ihrer Arbeit ist, wie man denn Kinder und Jugendliche erreicht. Also insbesondere, wenn die jetzt so völlig unterschiedliche Hintergründe haben und ja auch völlig unterschiedlichen Altersklassen und Entwicklungsstufen dann sind. Wie dringt man denn zu Kinder und Jugendlichen aus so unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen durch?
Ja, wie Frau Marset gerade eben schon gesagt hat, dass eben diese Lebenswelten, wie zum Beispiel Lebensweltschule oder andere jugendrelevante Lebenswelten, dass die eben so gestaltet sind, dass sie Gesundheitskompetenz fördern. Aber ich denke auch zum Beispiel eine Zahnarztpraxis, jede Bevölkerungsschicht geht da irgendwann mal hin. Und wenn man da entsprechende Maßnahmen etabliert, glaube ich, kann man ganz viel erreichen. Und wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass eben gerade die digitalen Medien eine große Rolle spielen. Wir haben es bei den Jugendlichen nun mal mit den Digital Natives zu tun jetzt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, auch aus unserer Arbeit, dass man halt sehr, sehr viel auch mit Serious Games and Gamification erreichen kann. Da hat ja zum Beispiel die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg im Zusammenschluss mit noch anderen Institutionen den Games Hub etabliert. Und dort werden Serious Games für HALS sozusagen entworfen. Und da haben wir auch mitgemacht und haben einfach festgestellt, Gamification und Serious Games können wirklich Nutzer und Nutzerinnen dort motivieren, wo sie eigentlich die Aktivitäten langweilig, eintönig oder unnötig empfinden. Also ganz ehrlich, welches Kind, welcher Jugendliche interessiert sich denn eigentlich für Prävention? Aber wenn man das spielerisch vermitteln kann, dann nehmen die diese Informationen mit, ohne es eigentlich so wirklich zu realisieren, dass sie hier jetzt gerade was gelernt haben und dass hier ihr Gesundheitsverhalten positiv gefördert wurde.
Können Sie da mal so ein bisschen genauer noch drauf eingehen? Sie haben da ja auch Spiele entsprechend schon entwickelt. Mögen Sie da vielleicht mal kurz was zu erzählen und wie das wirklich auch dann hinterher funktioniert in der Praxis?
Also nachdem wir ja eine Lungenfachklinik sind, Thoraxklinik Heidelberg, ist natürlich unser Augenmerk vor allen Dingen auf der Prävention des Konsums von Tabak und anderen inhalierbaren Suchtmitteln. Es ist erschreckend, Jugendliche wollen einfach immer irgendwas rauchen. Ich werde immer gefragt, kann ich nicht was Gesundes rauchen? Und deswegen möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Ich glaube, Frau Masic hat es vorhin auch gesagt, welche Kompetenzen Jugendliche denn haben sollten oder Kinder. Und ich finde, man sollte schon ganz, ganz früh den Kindern vermitteln, die Lunge ist nur für gesunde Luft gemacht. Wie wichtig gesunde Luft ist. Also ich finde es extrem wichtig, damit ihnen das einfach bewusst wird. Und ja, also was machen wir? Wir haben unter anderem eine Präventionsveranstaltung, eine interaktive Online-Veranstaltung ist es für Schüler und Schülerinnen der 7. und 8. Klasse. Das ist die Ohne-Kippe-Klassenzimmer-Show. Wir führen die, wie gesagt, online, aber live durch. Aber
von der Uniklinik Heidelberg aus dann, richtig?
Von der Thoraxklinik Heidelberg, ja, wir gehören zum Uniklinikum, genau, richtig. Wir führen die also von der Klinik aus, so wie ich jetzt hier in meinem Büro sitze, so sitze ich da auch und mache diese Veranstaltung. Die Schüler und Schülerinnen, die wählen sich aus ihrem Klassenzimmer in diese Veranstaltung ein, kriegen im Vorfeld Materialboxen von uns zugeschickt, wo sie also verschiedene Materialien drin haben, die sie im Rahmen der Veranstaltung bearbeiten. Und dadurch, dass ich sie sozusagen durch die Veranstaltung führe und sie parallel dazu diese Materialien bearbeiten, erarbeiten sich die ganzen Informationen zum Thema Tabak, Vapes, Cannabis und Shisha einfach selbst. Also es ist nicht so, dass ich ihnen einen Vortrag halte, sondern die erarbeiten sich das selbst. Allerdings legen wir auch viel Wert darauf, Lebenskompetenzen zu fördern. Also zum Beispiel Empathie zu fördern, Selbstwertgefühl zu fördern. Ich zeige Ihnen auch, was Gruppendruck macht anhand des Asch-Experiments, damit man einfach versteht, warum fange ich denn überhaupt erst an mit dem Rauchen? Weil dass es schädlich ist, das weiß jeder, gar keine Frage. Das wissen auch schon Kinder. Ja? Und trotzdem fangen sie damit an. Also das machen wir. Wir haben noch ein Gewinnspiel mit reingebracht. Also wenn Sie jetzt dann 6 Monate nach unserer Veranstaltung Rauch- und Vape-frei bleiben, dann können Sie 500 Euro gewinnen in der Gruppe. Sie müssen sich zu einer Gruppe zusammentun, damit Sie sich gegenseitig motivieren, eben rauch- und vapefrei zu bleiben. Ja, es geht einfach darum, diesen Ansatz der Gamification reinzubringen. Ja, und dann haben wir ja auch noch Spiele, Computerspiele ins Leben gerufen. Zum einen einmal das Agents of Artem Mission Blauer Dunst. Das ist also ein echtes Serious Game. Und dann das Escape Room Spiel, da muss ich mal selber schauen, Gefangen im Tower, der Holy Smoke LTD nennt sich das. Und in beiden Spielen befindet man sich im Tower eines Tabakkonzerns. Und im Atemgame schlüpft der Spielende in die Rolle eines Geheimagenten für Akademie für Transparenz und Erhaltung von Menschenrechten. Und die haben die Mission, die schädlichen Machenschaften der Tabakindustrie aufzudecken. Also die müssen sich dann in einem Tower vom Erdgeschoss in den 10. Stock vorarbeiten, bis sie dann beim Chef oben sind, müssen ganz verschiedene Aufgaben lösen, so Geschicklichkeitsaufgaben und kriegen dabei ganz, ganz viele Informationen, einfach zum Thema Tabak und andere inhalierbare Suchtmittel. Und parallel dazu haben wir noch eben dieses Escape Room Spiel, das ist jetzt ein hybrides Spiel, das man also dann auch auf dem Handy spielt, weil, wie gesagt, Digital Natives. Und da gibt es aber zusätzlich auch eine Box, da sind dann so verschiedene Rätsel drin, da sind auch noch andere Utensilien, die man braucht, um die Rätsel zu lösen. Und dann kann man sich eben diese Geschichte anhören. Da geht es darum, dass man im Rahmen eines Berufsfindungstages in so einen Tabakkonzern geht und da eine Mitschülerin, deren Onkel, der war da der Chef und sie gehen also in das Büro von dem Chef und wollen mal gucken, wo eigentlich das ganze Geld herkam. Und ja, und auf die Art und Weise kriegen sie eben auch ganz viel zu dem Thema vermittelt.
Und wo findet man die Spiele? Also wenn ich das jetzt irgendwie an meine Kinder, Jugendlichen in meinem Umfeld weitergeben möchte, wie kann ich sie dahin lotsen?
Also das Atemgame findet man einfach unter atem-game.de und ist natürlich auch kostenfrei. Und das Escape Room Spiel, das sind wir jetzt gerade noch dabei, das zu vertonen. Das heißt, dass man die Geschichte nicht lesen muss, sondern dass man sie sich also anhören kann und gleichzeitig spielen kann. Einfach deswegen, weil es eben viele gibt, die Lesekompetenz gar nicht haben. Und damit sie sich das anhören können und gleichzeitig spielen können, das ist noch nicht so weit, aber das wird demnächst auch fertig sein.
Wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, was Kinder und Jugendliche so alles können und wissen und machen sollen und sollten. Und die Frage ist natürlich auch, welche Rolle spielen eigentlich die Erwachsenen dabei? Denn je nach Alter ist das ja auch, es ist eine relativ große Gruppe, Kinder und Jugendliche. Und je nach Alter können und sollten sie natürlich auch sehr unterschiedliche Dinge. Frau Dr. Brandhorst, was würden Sie sagen? Welche Rolle spielen die Erwachsenen? Was müssen die vielleicht können und lernen? Und was müssen die Kinder machen? Und was müssen die Erwachsenen dabei? Welche Verantwortung hat wer?
Also gerade im Kinderbereich finde ich das total wichtig, da den Kindern auch nicht zu viel Verantwortung auf die Schultern zu legen. Deswegen finde ich, dass gerade Angebote im Grundschulalter möglichst Hand in Hand gehen sollten mit Angeboten für die Eltern. Und wir haben ja zum Beispiel auch so ein Medienerziehungstraining für Eltern von Kindern im Grundschulalter entwickelt, was vielleicht auch eine ganz tolle Ergänzung wäre zu dem Angebot, das Sie, Frau Matisch, vorhin vorgestellt haben. Ja, gleichzeitig müssen wir auch realistisch sehen, dass auch viele Eltern nicht die Gesundheitskompetenz haben, die sie vielleicht haben sollten, um das ihren Kindern zu vermitteln. Und es ist vielleicht auch etwas blauäugig zu glauben, dass wir durch Informationen oder durch tolle Homepages, ob mit oder ohne Gamification, all diese Eltern erreichen. Ich glaube, wir müssen ganz viele verschiedene spielen. Dazu gehören auch die sozialen Netzwerke, die viele Eltern nutzen. Dazu gehören aber auch ja, Angebote in Schulen und in Kitas für Eltern, aber auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die wir schulen sollten. Ich denke gerade an Familienhelfer, an Integrationshelfer. Das Ganze dann auch nochmal für Familien übersetzen. Und damit meine ich gar nicht jetzt bezüglich der Sprache, sondern übersetzen in deren Alltag, die da einfach viel enger an die Hand genommen werden müssen. Also wir haben zum Beispiel gerade das ISIS-Elterntraining, über das ich gerade gesprochen habe. Wir haben das auf Türkisch, Russisch, Englisch. Wir hätten es gerne auch noch in mehreren Sprachen. Wir schulen oder wir entwickeln jetzt ein Coaching-Tool, damit wir eben Familienhelfer und Lehrerinnen und Lehrer und auch andere Eltern vielleicht schulen können, um ganz viele verschiedene Kanäle zu nutzen, damit wir Eltern erreichen. Weil nur wenn wir kompetente Eltern haben, können wir auch kompetente Kinder haben. Also wenn die Kinder in der Schule tolle Informationen spielerisch vermittelt kriegen und das aufnehmen, dann wird das aus meiner Sicht nur gut wirksam sein können, wenn der Background dahinter auch mitgedacht wird.
Frag mich dabei dann auch so ein bisschen, es kam jetzt so oft Medien und Medienkompetenz. Auch dabei brauchen die Eltern Medienkompetenztraining, damit sie auch mehr über Gesundheit wissen, vielleicht.
Die brauchen das nicht nur, sondern die wollen das auch. Das Problem ist nicht ein Mangel an Informationen. Es gibt eine Fülle von ganz tollen Informationen mit guten Quellen zum Thema Gesundheitskompetenz und zum Thema Mediennutzungsregeln, Empfehlungen in Familien. Ja, aber diese ganz linearen Informationen werden oft nicht in Anspruch genommen, weil es doch auch mit Arbeit und mit Motivation verbunden sich das alles zu erarbeiten, wie das Wort schon sagt. Also ich glaube, das muss viel einfacher gelingen, irgendwie mit am Smartphone möglich sein, in kurzen Sequenzen, möglichst mit Videos. Also wir müssen das Ganze richtig, richtig attraktiv machen. Wir müssen, glaube ich, als Player im Gesundheitsbereich mehr wie so eine Firma rangehen, die einen Social Media Account aufbaut oder die ein tolles neues Game aufbaut. Das ist halt alles kostenintensiv, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir haben super Forschende hier bei uns in der Uniklinik und ganz motivierte Leute. Und ich hätte gerne die doppelte Zeit, die ich aktuell verfügbar habe für meine Forschung, dann auch noch für Wissenschaftskommunikation, dass wir einen tollen Instagram-Kanal aufbauen können und ja, eine tolle Werbestrategie fahren können. Aber dafür fehlt dann halt oft doch Geld und Zeit.
Ich würde ganz gerne noch ganz kurz was ergänzen. Was mir immer mehr auffällt, ist, Medien werden häufig so sehr genutzt, um die Kinder ruhig zu stellen. Also das fällt gerade beim Essen sehr häufig auf, egal ob man in irgendwelchen Restaurants ist oder auch im Urlaub in einem Hotel ist. Häufig sitzen die Kinder und schon kleinste Kinder, ja, die gerade noch in ihrem Hochstühlchen sitzen, vor so einem Bildschirm, schaufeln irgendein Essen in sich rein, wissen gar nicht, was sie essen und starren gespannt auf einem Bildschirm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da den Eltern auch so ein bisschen zeigt, Mensch, Medien sind nicht dazu da, eure Kinder ruhig zu stellen.
Aber
Genau.
funktioniert.
Ja, genau. Vielleicht da auch so der Punkt, wenn wir darauf schauen, so das Verhalten, das eigene zu ändern. Also Sie hatten, das ist ja so der Punkt gewesen, wie schaffen wir es auch zu erreichen? Und es ist halt Arbeit, aber man muss ja sein eigenes Verhalten ändern. Und das ist was, was mir auch aufgefallen ist, so den Kindern das Tablet oder ein Handy in die Hand zu geben, ändere ich mein Verhalten nicht. Das heißt, ich esse genauso, wie es gewohnt war, ohne Kinder, in Ruhe. Und man muss aber vor Augen halten, dass diese Ruhe auch gemeinsam geht, ja, mit der Familie. Und das ist aber eine Verhaltensänderung halt auch bei den Eltern. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wie schaffe ich es, dass sie dran arbeiten möchten, aber wie schaffen wir es auch, dass sie motiviert sind, ihr eigenes Verhalten eben in vielen Dingen auch anzupassen? Vorbild zu sein in der Ernährung, vielleicht dann auch eben, wie gesagt, die Medien vom Esstisch weg fernhalten. Also gerade so die Themen, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, da auch das eigene Verhalten nochmal zu reflektieren und da in die Änderung einsteigen zu wollen.
Dann in der Tat die Frage an alle, wie kriegen wir denn diese ganzen Informationen, die wir haben, unter die Leute? Also jetzt sowohl Eltern als auch Kinder. Sie haben jetzt alle gesagt, es gibt ja in der Tat unglaublich viele Informationen. Also wenn man wollte, könnte man wahrscheinlich super gesundheitskompetent sein, sowohl als Eltern als auch als Kinder oder es an die Kinder weitergeben. Die Frage ist einfach nur, natürlich nicht nur, worauf kann ich mich verlassen, sondern wie kriegt man denn die Leute dazu, dass sie sich das erwerben?
Also meiner Meinung nach, wir hatten auch, also es ist auch so eine Idee, dass man zum Beispiel gerade was Tabakprävention, Tabakentwöhnung betrifft, dass man so ein Mobil nimmt, so ein kleines Auto und zu den Leuten hinfährt. Also wirklich, was weiß ich, wenn da ein Volksfest ist zum Beispiel, dass man sich da hinstellt und Infos verteilt. Oder dass man also in verschiedene Brennpunkte, auch mal in ein Flüchtlingsheim, warum denn nicht? Ja? Also ich war schon in Gefängnissen und habe dort Tabakentwöhnung gemacht oder Tabakprävention gemacht. Also ich glaube, direkt zur Bevölkerung hingehen, aber das ist natürlich auch alles zeit- und kosten- und personalintensiv.
Wenn ich vielleicht den Punkt auch direkt nochmal aufgreifen darf. Wir haben letzten Endes ganz viele Gelegenheiten, zu den Menschen zu gehen, dort, wo sie sind. Sei es in Social-Media-Kanälen, sei es im Setting, wenn wir über Schule, Kitas, aber auch Arbeitsplatz sprechen. Und dort ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einfache Angebote machen, aber so gewissermaßen en passant Dinge mitgeben. Vorhin war die Aussage da, wir dürfen die Kinder nicht überfordern. Aber erstaunlicherweise sind Kinder ein hervorragender Multiplikator auch ins Elternhaus. Wenn Kinder lernen, wie schädlich Rauchen ist und zu der Erkenntnis kommen, ich möchte das nicht für mich. Es gibt genügend Eltern, die dann doch aufhören und sagen, nee, ich kann das meinem Kind nicht antun. Und da haben wir auch was erreicht. Ich würde das niemals von einem Kind oder einem Jugendlichen verlangen. Aber die Rückwirkung der Kinder aufs Elternhaus ist ein ganz wesentlicher Faktor. Deswegen sollte man an diesem Setting-Ansatz Kinder und Jugendliche dort, wo sie sind, in Sportvereinen, in der Schule, im Kindergarten, eben auch bewusst aufgreifen, die Themen dort reinbringen, damit wir sie dort vermitteln können. Und eben zunehmend ist Social Media ein Thema. Wenn ich dran denke, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist in der Thoraxklinik, aber Sie haben wahrscheinlich auch einen Wartebereich und da sitzen möglicherweise auch Eltern mit ihren Kindern und alle gucken in ihre mobilen Geräte rein und sie werden möglicherweise nicht die Gamification-Angebote, die sie entwickelt haben, in dem Moment nutzen. Und vielleicht müssen wir da auch bewusst daran gehen, sagen, in den Situationen, wo sich Menschen ohnehin mit Gesundheit befassen, ich nehme jetzt auch mal die AOK da mit rein, wenn Menschen bei uns im Kundencenter in einer Beratungssituation auf eine Beratung warten, dass wir ihnen dann eben bewusster diese Themen zuspielen und eben dann gibt ja diesen Begriff gewissermaßen immer wieder mal subtil anzukratzen, die Themen und zu sagen, hier da, ein Angebot machen, das, wo man vielleicht dann zugreift, ohne Druck, und dann die Menschen so sukzessive dazu bringt, sich mehr Gedanken drüber zu machen. Also ich sehe da drin schon einen Ansatz und der ist, glaube ich, tatsächlich auch nicht so wahnsinnig teuer. Die Inhalte müssen wir aufbereiten, aber vieles, ganz vieles, haben wir doch schon. Und selbst in geeigneten Formaten schon aufbereitet. Und es geht viel eher um die zielgerichtete und auch intelligente Verteilung, das Distribuieren von Inhalt zu den Stellen, wo die Menschen sich befinden und sich vielleicht gerade mit einem Thema Gesundheit befassen, sie dann gezielt nochmal aufzugreifen und sagen, hier, ich kann dir mal noch ein Angebot machen, dich schlauer zu machen oder eine Information mitzunehmen. Und die Wiederholung ist wichtig. Das gilt auch für einen einmaligen Vortrag, wird nicht viel helfen. Ich fand den Hinweis von Ihnen, Frau Bauer-Kemeney, sehr, sehr hilfreich. So, sich selbst Dinge erarbeiten führt ja zu einer viel stabileren Aufnahme des Inhaltes, wie wenn man einen Vortrag gehört hat. Also weil man hat sich ja selbst erarbeitet. Und auch das kann dann über entsprechende Formate und Spiele, spielerisch vielleicht auch noch besser vermittelt werden. Wir haben genügend unsinnige Spiele im Internet. Vielleicht schaffen wir es ja, tolle spielerische Angebote zu schaffen, die sich mit dem Thema Gesundheit befassen.
Brauchen wir ein Schulfach Gesundheitskompetenz?
Ich glaube, das wurde jetzt oder wird auch immer wieder diskutiert. Und ich bleibe tatsächlich dabei zu sagen, wir müssen so viel wie möglich versuchen. Und ich glaube, wenn man schon ansetzt in der Fachausbildung von den Ausbildern, von Erziehern, von Lehrern, da auch schon mal Gesundheitskompetenz zu vermitteln, damit sie es dann auch lehren können, glaube ich, ist es ein Ansatz. Aber sinnvoll wäre es dann nur, wenn man dann auch sagt, ich lehre in der Theorie gesunde Ernährung und danach gibt es halt auch in der Kantine oder im Schulalltag dann auch gesundes Essen oder wir bereiten es gemeinsam zu. Also ich glaube, dass wir tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen mehr in dieses eben ja, Verhaltens-Verhältnisprävention einzahlen müssen, wo ich sage, das eine ist das Lernen und das andere ist das Anwenden, einfach in diesem Doing, dass sie mehr Gefühl dafür kriegen. Also so ganz platt zu sagen, ja, liebe Lehrer, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, es wird schon funktionieren, glaube ich nicht. Auch auf Ihre erste Frage, so wie schaffen wir es? Ich bleibe dabei, dass wir wirklich sagen, so frühzeitig die Gesundheitskompetenzen einfach zu stärken und da alle möglichen Settings nutzen und angehen. Und Frau Dr. Bauer-Kemny, Sie hatten es gesagt, eigentlich wissen wir oder viele wissen, was ist gesund und was ist ungesund. Und ich fand es auch, das ist tatsächlich das, was ich immer wieder auch feststelle. Wir wissen es, aber wir tun es nicht. Und wir werden immer wieder in unserem Umfeld, im Umwelt eben da auch zugelassen zu sagen, ungesund ist auch okay. Und keine Ahnung, wir gehen irgendeinem Trend hinterher und ja, wie jetzt Shisha rauchen ist ja echt irgendwie, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren total trendy geworden. Und dann, ja, gibt es da, weiß ich nicht, wie viele Shisha-Bars dann auf einmal, wie Pilze irgendwie so rausgesprossen sind. Und das Bild, und das wollte ich auch nochmal aufgreifen von Ihnen, Frau Dr. Brandhorst, wo Sie gesagt haben, da gibt es so viele Menschen, die möchten zu dem Thema was machen. Und wir müssen doch, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und jeder Einzelne jetzt hier, wie wir um das Thema Gesundheit auch kämpfen, können ja auch überlegen, wie schaffen wir es gemeinsam tatsächlich hier mehr zu bewegen, noch mehr zu schaffen. Und das Bild, das ist echt, das finde ich ganz schön gezeichnet und das nehme ich auch mit zu sagen, ja, wir müssen gucken, welchen Anteil hat wer und wie können wir die Themen da auch treiben und noch mehr die Gesundheitskompetenz steigern. Weil ich der Meinung bin, dass wir und im Vergleich zu anderen Ländern da einfach hinterherhinken und andere Länder um uns herum zeigen mit einer höheren Gesundheitskompetenz, sind wir halt einfach auch anders unterwegs. Und die gesunden Lebensjahre, das ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und da müssen wir einfach viel dafür tun, dass wir jedem die Chance geben, gesund leben zu können.
Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich finde das ehrlich gesagt alles ziemlich positiv. Vor allen Dingen die Information, dass wir eigentlich das Wissen da haben und eigentlich absolut die Möglichkeit da ist, dass wir auch an Kinder und Jugendliche und auch ihre erziehungsberechtigten Gesundheitskompetenz gut vermitteln können, wenn tatsächlich auch die Player im Gesundheitswesen die Möglichkeit kriegen und mitmachen. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken bei allen.
Vielen Dank.
Ja.
Tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Dankeschön und tschüss.
Weitere Informationen gibt es wie immer in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.